lese aus dem Wort Gottes, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Christoph ist mein Name. Ich bin auch Pastor hier bei Erlebt. Und das Thema haben wir uns jetzt nicht speziell zu Erntedank ausgesucht, sondern das ist einfach dran in unserer Reihe über die Bergpredigt. So ist das manchmal, da kann man sich dann auch nicht so gut vor Themen drücken. Insofern schauen wir mal, ob das auch zu Erntedank passt. Wir sind mittlerweile in der Bergpredigt in Kapitel 6 vom Matthäus-Evangelium angekommen. Also wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du dir gerne aufschlagen. Ansonsten steht der Text auch nochmal im Programmheft. Und das ist quasi, wenn man so will, der zweite Teil der Bergpredigt. Den ersten Teil hat man in den letzten Predigten, die letzten zwei Predigten befanden oder sind schon gewesen aus diesem sechsten Kapitel. Also es ist quasi so der zweite große thematische Teil der Bergpredigt. Und alles, was Jesus da jetzt im Moment sagt, steht so ein bisschen unter der Überschrift: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Damit wird es eingeleitet, das ist quasi die Überschrift: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Da ist natürlich sofort die Frage, was ist denn damit gemeint mit Frömmigkeit, beziehungsweise was sollen wir denn nicht vor den Menschen zur Schau stellen? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, aber vielleicht auch nicht, aber du wirst es auf jeden Fall praktizieren. Wir Menschen brauchen Ausdrucksformen, um Beziehungen zu leben. Also um das zu kommunizieren, was in unserem Herzen ist. Also wenn du zum Beispiel verheiratet bist, wenn nicht, stell es dir mal für einen Moment vor, du deine Frau oder deinen Mann liebst, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn du verheiratet bist, dann werdet ihr unterschiedliche Ausdrucksformen haben, um eure Beziehung und eurer Liebe Ausdruck zu geben. Also um zu kommunizieren, was in euch ist. Also ihr werdet hoffentlich miteinander reden. Das ist zum Beispiel so eine Ausdrucksform. Ihr kommuniziert miteinander. Ihr werdet, wenn ihr verheiratet seid, Zärtlichkeiten austauschen, hoffentlich zumindest. Zum Beispiel durch einen Kuss oder auch mehrere Küsse. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, ihr wisst, was ich meine. Ihr werdet Zeit miteinander verbringen, vielleicht beim gemeinsamen Date oder beim gemeinsamen Essen oder Tanzen oder was auch immer. Und ihr werdet hoffentlich, ihr lieben Männer, um des anderen auch öfter mal auf Dinge verzichten. Also anstatt mit deinen besten Buddies am Geburtstag von irgendeinem um die Häuser zu ziehen, verzichtest du darauf, weil deine Frau sich das wünscht und ziehst stattdessen mit ihr um die Häuser. Wir brauchen Ausdrucksformen. Ausdrucksformen, um unserer Beziehung ja Ausdruck zu verleihen, um zu sagen, was in uns ist. Und so ähnlich ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Auch da gibt es Ausdrucksformen, die wir benutzen, um unsere Beziehung zu ihm zu gestalten. Und Jesus geht hier in der Bergpredigt auf drei von diesen Ausdrucksformen ein. Das erste ist, das haben wir schon gesehen, das Geben. Oder wir würden heute vielleicht eher sagen, das Spenden. Ja, also wenn wir Geld geben oder Zeit geben, wenn wir etwas spenden. Das ist das Erste. Das Zweite haben wir in der letzten Predigt von Tobi sozusagen ein bisschen mit angeritzt sozusagen. Wir haben es ehrlich gesagt ein bisschen übersprungen, weil wir da schon mal ausführlicher darüber gepredigt haben. Aber da geht es ums Beten, das Vaterunser, und Jesus sagt da einiges zu. Und hier heute im Text geht es um das Fasten. Und Jesus warnt uns und seine Zuhörer damals bei all diesen Ausdrucksformen davor, dass wir sie nicht so praktizieren, dass wir die Menschen dabei im Blick haben, sondern dass wir Gott im Fokus haben. Darum geht's. Vor ein paar Jahren haben meine Frau Christina und ich ein Ehepaar kennengelernt, das, wann immer wir mit ihnen zusammen waren, total verliebt wirkte. Ich weiß nicht, ob ihr mal in der Gegenwart von solchen Paaren seid, die das quasi auch gefühlt bei jedem bisschen zur Schau stellen und man selber denkt so, oh, ist meine Beziehung schlecht. Also die wirkten so richtig mega verliebt, wenn man sie beobachtet hat, immer und immer, sie schauten verliebt, sie hielten Händchen, wo immer möglich. Es schien so, als würden sie gefühlt immer miteinander reden über die tiefsten Themen und natürlich, als hätten sie in jeder Hinsicht ein aufregendes Liebesleben. Sie wirkten einfach unzertrennlich und glücklich. Ein paar Monate später bekamen wir die Nachricht, dass ihre Ehe auseinandergebrochen ist, weil einer der beiden schon etwas länger eine Beziehung mit jemand anderem hatte. Und im Gespräch wurde klar, dass ihre Beziehung schon lange nicht mehr das gewesen ist, was sie nach außen vorgaben. Und in diesem Abschnitt der Bergpredigt warnt Jesus uns genau davor, in der Öffentlichkeit eine intensive Beziehung zu Gott vorzuspielen, indem wir bestimmte Ausdrucksformen faken, das ist ja ein moderner Begriff, den wir alle mittlerweile kennen, und das einfach nur zu tun, um bei den Menschen gut anzukommen. Wenn wir nicht wirklich diese echte Liebesbeziehung zu Gott haben, dann sollen wir auch nicht so tun, als hätten wir sie, nur weil es vielleicht in unserem Bekannten- oder Freundeskreis, in der Kirche oder wo immer wir uns gerade aufhalten, gut ankommt. Die Ausdrucksform, um die es heute geht, die ist uns, glaube ich, nicht mehr so geläufig. Geben, spenden, klar kriegen wir, das kennen wir, das machen wir, beten hin und wieder auch. Aber Fasten ist so eine Sache, irgendwie ist das nicht so auf dem Schirm. Und Fasten war damals aber in der jüdischen Religion, im jüdischen Glaubensleben ein fester Bestandteil. Also es gehörte fest mit dazu an bestimmten Punkten. Und auch in der christlichen Kirche war es das eigentlich immer. Wir haben das auch noch. Ihr kennt es vielleicht, das Kirchenjahr. Ja? Also wir haben zum Beispiel die Passionszeit, also die Wochen vor Ostern, oder auch die Adventszeit. Das sind eigentlich klassische Fastenzeiten im Kirchenjahr. Und zwar haben da über alle Jahrhunderte hinweg Christen regelmäßig gefastet, nicht die ganze Zeit unbedingt, aber immer wieder punktuell in dieser Zeit, um sich auf die beiden großen Hochfeste der Christenheit, nämlich Ostern und Weihnachten, innerlich vorzubereiten. Und eigentlich ist es ein bisschen erstaunlich, wenn das doch über die Jahrhunderte so gewesen ist, warum das heute bei uns in der westlichen Welt vor allen Dingen bei den Christen irgendwie kaum praktiziert wird, irgendwie gar nicht mehr so präsent ist. Und es ist vor allen Dingen auch deswegen erstaunlich, weil Jesus hier in der Bergpredigt ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Nachfolger das machen werden. Er sagt hier nämlich, wenn ihr fastet, und er sagt nicht, das ist im Griechischen ganz deutlich, falls ihr fastet, also nicht, falls ihr irgendwann mal fasten solltet, was ja sowieso nie vorkommt und überhaupt keine Option ist, das sagt er nicht, sondern wenn ihr es tut, ihr tut's, und wenn ihr es tut, dann achtet bitte darauf, dass ihr nicht mit so einer Fleppe durch die Gegend geht und euch bitte auch wascht und kämmt und so weiter. Das ist übrigens ein guter Rat für immer. Ja? Also er sagt es ja auch, ihr sollt es machen so wie immer. Also da haben wir mal so ein paar Hygieneanweisungen von Jesus direkt, die wir grundsätzlich beherzigen sollten. Also das ist das, was er sagt. Und ich finde allein, das ist Grund genug, damit wir uns mal mit diesem Thema, mit diesem ein bisschen verleugneten, mit dieser etwas verleugneten Ausdrucksform des Fastens beschäftigen. Also was ist eigentlich Fasten? Tonja hat es schon ein bisschen gesagt, ist also ziemlich einfach. Fasten in der Bibel bedeutet, nichts zu essen. Fasten in der Bibel bedeutet schlicht und ergreifend, ich esse nichts. Ich verzichte auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Damit ist normalerweise nicht der Verzicht auf Wasser gemeint. Also Trinken schließt das nicht mit ein, allerdings bestimmte Getränke schon, nämlich eigentlich alles außer Wasser. Alkohol, Kaffee, Süßgetränke und so weiter, weil das eigentlich ja auch Ernährung ist. Nein, Fasten bedeutet, ich esse nichts und ich trinke viel Wasser, mal ganz platt gesagt. Die Frage ist ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich das mache? Wenn ich faste, und zwar mal, sagen wir mal, länger als anderthalb Stunden, so vielleicht einen halben Tag oder mal einen Tag oder so. Jeder, der das schon mal freiwillig oder unfreiwillig gemacht hat, also nichts gegessen hat, der weiß, dass man sich körperlich deutlich schwächer fühlt. Also der Körper bekommt nämlich dann ja nicht mehr die Energie auf dem herkömmlichen Weg. Also hier oben rein, dann geht das da runter. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber ihr wisst das, im Darm wird das dann alles sozusagen verdaut, die Energie entzogen. Und so haben wir Power für den Tag und können die Dinge tun, die wir normalerweise tun. Das kriegt der Körper nicht und deswegen muss er sich Alternativen aussuchen. Jetzt haben wir Menschen, normalerweise wir sowieso hier in dieser westlichen Welt, in Deutschland, auch noch andere Energiequellen angelegt, nämlich die Fettpölsterchen, die ja dem einen oder anderen so viel Probleme bereiten. Da geht der Körper aber erst nach einer gewissen Zeit ran. Das macht er nicht sofort. Wenn er Energie länger nicht auf dem normalen Weg bekommt, dann erst fängt der Körper an, auf diese Energiereserven zurückzugreifen. Das ist so nach 2 bis 5 Tagen. Also wenn der Körper wirklich 2 bis 5 Tage nichts auf dem normalen Weg bekommt, dann schaltet unser Körper sozusagen auf dem Hungerstoffwechsel um und geht an die Fettreserven. Keine Angst, ihr seid hier nicht im Ernährungskurs, aber ich muss das mal kurz sagen, weil das ist wichtig, um es auch ein bisschen zu verstehen. Was passiert in unserem Körper? Also der Körper fährt runter mit all dem, was möglich ist, dass er möglichst nicht zu viel Energie verbraucht. Die normale Leistung wird runtergefahren, damit eben, er weiß ja nicht, wann wieder was kommt, nicht unnötig Energie verbraucht wird. Deswegen ist man zum Beispiel viel kälteempfindlicher. Also wenn man fastet, dann friert man ganz schnell und dann dreht man die Heizung mega auf. Der Kreislauf kommt manchmal nicht in Fahrt. Also wenn man morgens aufsteht, ein bisschen zu schnell, dann denkt man, man legt sich gleich wieder hin, weil man ohnmächtig wird. Manchmal ist das sogar auch so, also wenn man nicht aufpasst. Man ist viel schneller müde und erschöpft. Und der eine oder andere hat auch ein bisschen Kopfschmerzen am Anfang und so weiter und so fort. Der Körper befindet sich durch das Fasten, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn man so will, in einem Demuts- oder Trauermodus. Wer von euch schon mal wirklich getrauert hat, weil er vielleicht einen lieben Menschen verloren hat oder über was anderes, der weiß, in dieser Zeit hat man keinen Bock auf irgendwelche Festmahle oder so. Manchmal isst man gar nichts, weil man einfach, man ist in so einem Zustand, wo man einfach trauert. Und das passiert, wenn man so will, freiwillig selbst inszeniert mit dem Körper, wenn man fastet. Also das biblische Fasten ist ein freiwilliges, selbst auferlegtes, ja, wenn man so will, körperliches Leiden. Es ist nicht der Normalzustand unseres Körpers. Es ist eine freiwillige körperliche Demütigung. Und das merkt man manchmal auch im Sprachgebrauch der Bibel, weil Fasten und Demütigen manchmal Hand in Hand gehen. Die Folge von dem Fasten ist, dass der Körper mit all seinen normalen Wünschen und Begierden, die uns so auszeichnen tagtäglich, heruntergefahren wird. Aber unsere geistliche Wachheit, nicht unbedingt unsere geistige, also wir sind manchmal schneller erschöpft, wenn es so um kompliziertes Denken geht und so, aber unsere geistliche Wachheit und unser geistliches Wünschen und Begehren, das wird quasi hochgefahren. Also das Normale, was unseren Körper ausmacht, wird runtergefahren, aber die geistliche Wachheit und das geistliche Wünschen und Begehren, das wird hochgefahren. Also wenn man so will, ist Fasten eine Art geistlicher Verstärker oder ein Energy Drink für unsere geistliche Wachheit. Wichtig ist aber zu betonen, wir können durch Fasten nicht Gott irgendwie manipulieren oder beeindrucken. Das funktioniert nicht. Fasten ist nicht irgendwie so eine Art magisches Irgendwas oder so. Nein, darum geht es nicht. Fasten ist vielmehr eine Hilfe für uns, eine Art Disziplin, eine Übung, um unsere Beziehung zu Gott oder unser Anliegen in der Beziehung mit Gott, was wir haben, ein spezielles Anliegen, dass wir dem eine besondere Intensität verleihen. Und ich glaube, Fasten, wenn es richtig passiert, sollte immer verknüpft sein mit dieser Sehnsucht, mehr von Gott erkennen zu wollen, mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben, sein Eingreifen erleben zu wollen. Und die Bibel hat immer dasselbe Schema. Wenn wir Gott begegnen, dann sollen wir uns nicht, weil wir von ihm runtergedrückt werden, sondern weil wir erkennen, wer er wirklich ist, uns demütigen und das freiwillig tun. Und Gott wird den Demütigen erhöhen. Das ist die Verheißung und das steckt als Denken mit dahinter, dass wir uns demütigen vor Gott, weil wir vor ihn kommen, weil wir mehr von ihm wollen, weil wir ihn mehr erkennen wollen. Das ist der Motor, das ist das, was hinter dem Fasten eigentlich steckt. Deswegen macht Fasten auch nur dann Sinn, wenn diese Beziehung zu Gott auch wirklich lebendig ist. Also wenn da ein besonderes Anliegen ist, Anliegen, die wir gerne verstärkt einbringen wollen, wenn da Fragen sind, so wie Toni das eben erzählt hat, Fragen, wie sollen wir damit umgehen, wie können wir das handeln, auf die wir Antworten von Gott brauchen, dann ist Fasten angebracht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Fasten so schnell zu so einer religiösen Form erstarrt, was mehr eine Qual ist als alles andere. Und wir fasten unter Umständen vielleicht auch deswegen, weil die Leute, mit denen wir zu tun haben, wollen, dass sie uns als besonders hingegeben oder geistlich oder was weiß ich was ansehen. Und genau da warnt Jesus uns ja hier in diesem Text vor und sagt, nee, ihr sollt Gott im Fokus dabei haben und nicht die Menschen. Es geht nicht darum, dass ihr das für die Menschen tut, um das Ansehen der Menschen und den Applaus kriegen, weil dann geht es euch eigentlich ja mehr um euch selber. Nein, es geht um Gott. Vielleicht ganz kurz nur, falls du jetzt mit dem Gedanken spielst, klingt ja mal interessant, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber Fasten ist nicht für jedermann. Es gibt bestimmte Gruppen, die sollten nicht fasten, Schwangere, Diabetiker, Kinder und so weiter. Deswegen ist Fasten auch nicht ein Gebot, wo Gott sagt, jeder muss das machen. Überhaupt nicht, sondern es ist ein Angebot, es ist eine Ausdrucksform, die wir benutzen können, um unserer Beziehung zu Gott eine Intensität, eine Tiefe zu geben. Es ist aber kein Muss, was jeder machen soll. Chronisch kranke Menschen, manche können aus medizinischen Gründen nicht fasten und so weiter. Und das ist kein Thema, das ist kein Problem. Solltest du dich damit beschäftigen wollen, dich fragst, ist das was für mich? Zweifelsfall mal den Arzt besuchen, fragen, was er dazu denkt, ob man das machen sollte und kann gesundheitlich, kann auch hilfreich sein. Und solltest du gar keine Erfahrung mit dem Fasten haben, also freiwillig für eine längere Zeit auf Essen zu verzichten, dann fang halt langsam an, wie immer im Leben. Ja? Wenn man mit was von was keine Ahnung hat oder da nicht so geübt drin ist oder so, dann eben nicht sofort mit 40 Tage Fasten anfangen, sondern vielleicht mal mit einem kleinen ersten Schritt. Verzichte doch mal einen Tag lang auf besonders nährreiche, leckere, zuckerhaltige, was weiß ich, Energiebomben, also so ganz leckere Braten, sonstige Sachen. Einfach mal einen Tag bei Wasser und Brot. Und du hast freien Ausgang, also du bist nicht im Gefängnis, du machst das freiwillig. Aber mach das doch mal und die Zeit, die du dir sparst fürs Kochen, fürs Einkaufen, darüber nachzudenken, was du einkaufst, darüber nachzudenken, was du kochst, also diese viele Zeit, die du dir sparst, die stell doch Gott zur Verfügung. Und vielleicht nicht nur die Zeit, sondern auch das Geld, was du dir dafür sparst. Es kann so ein erster kleiner Schritt sein, mal zu probieren, wie geht es eigentlich mit dem Fasten, wie geht es mir dabei? Also nicht nur einfach auf was verzichten und dann fülle ich den Rest mit Netflix aus oder so, sondern das zu nehmen, um diese Zeit bewusst auch Gott zur Verfügung zu stellen. Oder verzichte mal einen Tag, 24 Stunden aufs Essen. Für normal gesunden Menschen in der Regel zwar super herausfordernd, aber nicht gefährlich. Und wenn du tatsächlich sagst, ich würde auch gerne mal länger fasten, mehrere Tage auf Essen verzichten, dann müsste man noch einiges mehr sagen, mache ich heute Morgen nicht, aber du kannst gerne mal auf mich zukommen. Ich habe da noch so ein paar Informationen, kann ich dir auch schriftlich geben. Wenn du da Infos haben willst, einfach nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Die für uns spannendere Frage heute Morgen ist aber die, wann könnte Fasten für dich bzw. für uns als Gemeinde wichtig sein? Und das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen und nachsehen, wann dort gefastet wurde, sei es von einzelnen Personen oder als Gemeinschaft. Das Erste, was wir sehen, es wurde zur Vorbereitung für besondere Feste und Gedenktage gefastet. Zum Beispiel finden wir das im dritten Buch Mose, Kapitel 16 und 23, da geht es um den sogenannten Versöhnungstag, wo das Volk Israel die Sünden gesühnt bekommt. Und da sagt Gott, sollen sie als Vorbereitung drauf fasten und sich vor Gott demütigen. Und warum? Damit sie sich neu bewusst machen, welche Bedeutung dieses Fest für sie hatte, dieser besondere Tag. Damit sie ihre Seele, ihren inneren Menschen in die richtige Haltung versetzen. Oder man könnte es auch so sagen, damit das Besondere nicht zum Normalen wird oder das Heilige zum Allgemeinen. Das ist übrigens auch der Grund, warum in der kirchlichen Tradition oft Fasten als Vorbereitung auf das Abendmahl empfohlen wurde. Wir tun das in der Regel nicht, aber vielleicht ist es ja mal eine Überlegung wert, wenn du merkst, zum Beispiel jetzt kommt es ja wieder die Adventszeit, dass dir die Routine dieses alle Jahre wieder den Blick auf die Menschwerdung Gottes, was ja an Weihnachten passiert ist, oder von mir aus auch das Abendmahl, den Blick auf das Kreuz, wenn die Routine dir diesen Blick versperrt und mittlerweile ist für dich nur noch so eine alte Litanei geworden ist, das sich immer alle Jahre oder jeden Sonntag wiederholt, dann könnte Fasten vielleicht dir den Blick darauf wieder aufhellen. Verzicht auf Essen und Leckereien in der Adventszeit, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber vielleicht mal punktuell, und dafür mehr Zeit für die himmlischen Mahlzeiten, Anbetung, Bibellesen, Gebet. Wie wär's? Das Zweite, wo gefastet wurde in der Bibel, sieht man, und zwar dann, wenn man sich seiner Sünden, seiner Schuld bewusst geworden ist, wenn man Buße tun wollte, also umkehren wollte und ganz besonders um Gottes Vergebung und Gottes Gnade gebeten hat. Im Buch Daniel, im Alten Testament, toller Mensch, also von Daniel kann man so viel lernen. Im Buch Daniel lesen wir, dass er im Propheten Jeremia gelesen hat, also er selber damals hat schon in einem alttestamentlichen Buch, nämlich dem Buch des Propheten Jeremia gelesen, der sozusagen prophezeit hat, bevor die Israeliten in die Verbannung mussten. Das ist noch nicht so lange her, also Zeitraum zwischen Jeremia und Daniel. Allein das ist interessant. Aber auf jeden Fall, er liest da drin und erkennt, welche schwere Schuld das Volk Israel auf sich geladen hat. Und gleichzeitig liest er im Propheten Jeremia, dass Gott eine unheimlich große Verheißung gegeben hat, nämlich dann, wenn sich sein Volk demütigt, seine Sünde, seine Schuld eingesteht, anerkennt und umkehrt. Und dann heißt es da, Daniel, Kapitel 9, Vers 3, und ich, Daniel, wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in Asche. Das war so ein zusätzliches Zeichen, was die damals noch gemacht hat, mit Sacktuch und Asche. Das finden wir im Neuen Testament nicht mehr. Also das könnt ihr euch sparen. Aber das Fasten ist das eigentlich. Das ist das Entscheidende. Also in diesem Fasten, Sacktuch und Asche, in diesem Dreigespann ist das Fasten das Entscheidende. Daniel bekennt da seine Schuld und die Schuld seines Volkes und bittet Gott um Vergebung. Und das ist ihm total ernst. Er fastet, er betet, er sucht Gottes Angesicht. Und ich habe mich gefragt, wann war ich Wann war ich derart betroffen von meiner Schuld und Sünde oder auch von der Schuld und Sünde meines Volkes, zu dem ich gehöre, dass ich gefastet habe und Gott um Vergebung gebeten habe? Weiß nicht, wie das bei dir ist. Gab es das? Ich habe mich dann auch gefragt, machen mich meine Sünden überhaupt betroffen? Und das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Es gibt ja Jesus. Nochmal, Fasten ist kein Muss. Wir haben die Verheißung der Bibel, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt Gott uns gerne. Aber Fasten kann ein Verstärker unserer inneren Betroffenheit sein. Eine dritte Sache sehen wir in der Bibel, wo gefastet wurde. Und zwar dann, wenn man besondere Leitung, Erkenntnis oder Führung Gottes brauchte. Paulus kommt häufiger hier vor, wenn wir predigen, viele neutestamentliche Briefe geschrieben, der Apostel, der Missionar sozusagen des Neuen Testaments. Er und seine Mitarbeiter, die haben ganz, ganz viele Gemeinden gegründet, damals im Römischen Reich. Und diese Gemeinden, diese jungen Gemeinden, die brauchten Leitung, die brauchten Leute, die Verantwortung übernommen haben und auf diese Gemeinden, auf diese Leute aufgepasst haben und sie gut geleitet haben. Und diese Leute nannte man Älteste. Und um diese Ältesten herauszufinden und einzusetzen, haben Paulus und seine Mitarbeiter gebetet und gefastet. Apostelgeschichte 14, Vers 23 lesen wir das. Und sie, also Paulus und seine Mitarbeiter, setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, den sie gläubig geworden waren. Das ist wie so eine selbstverständliche Routine von ihnen gewesen. Und dann gibt es eine, wie ich finde, sehr spannende Sache, auch in der Apostelgeschichte, die, wenn man mal darüber nachdenkt, in ihrer Tragweite überhaupt nicht unterzubewerten ist. Die hat bis unsere Geschichte, bis heute maßgeblich mitgeprägt, auch wenn uns das überhaupt nicht mehr bewusst ist. Aber in dem Europa, in dem wir leben, das von christlichen Wurzeln her kommt, auch wenn davon nicht mehr so viel über ist heutzutage. Das, warum wir heute in diesem Land so leben können, mit den Grundrechten, das basiert alles auf dem Christentum. Ja? Das hat seinen Anfang in Apostelgeschichte 13. Und zwar ist Paulus, Barnabas und einige andere in der Gemeinde in Antiochia, und da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und das war genau die Tätigkeit von Paulus, nämlich Gemeinden zu gründen. Vor dieser Stelle, vor diesem Geschehnis, war kein einziger neutestamentlicher Brief von Paulus geschrieben, keine einzige neutestamentliche Gemeinde von ihm gegründet worden. Danach fing das an. Und was diese Schriften von Paulus, was diese Gemeinden für eine Auswirkung gehabt haben, das wäre mal eine Doktorarbeit wert für einen Geschichtler, also einer, der Geschichte studiert. Das ist gewaltig. Damit fing es an. Gibt es Zeiten in deinem Leben, wo du von Gott besondere Wegführung brauchst? Und hast du da schon mal gefastet und Gott intensiv nach seiner Wegführung gefragt? Oder wie ist das für uns als Gemeinde, als Erleb, wenn wir Leiter berufen? Wie machen wir das? Du gefällst mir, du bist gut im Business. Du hast die und die Gaben, deine Nase ist nicht zu krumm, was weiß ich was. Du eignest dich schon oder machen wir es so wie Paulus und Barnabas und die anderen Mitarbeiter? Wenn wir demnächst wieder unsere Visions- und Planungstage haben, die kommen jetzt Ende Oktober, wie kommen wir da zu Ergebnissen, habe ich mich zumindest gefragt. Spielt da Fasten eine Rolle? Muss es das? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht würden wir Gottes Reden viel deutlicher und klarer vernehmen, wenn wir es zumindest mit in Erwägung ziehen und vielleicht auch tun. Das vierte, was wir sehen, wann gefastet wurde, ist in Krisen und Notzeiten. Und immer wieder in der Menschheitsgeschichte fanden sich ganze Völker mit nationalen Katastrophen konfrontiert, sei es Krieg oder Krankheiten, Umweltkatastrophen und hey, Corona. Ne? Es gibt genug Politiker, die Corona als so eine nationale, internationale Katastrophe einstufen würden. Im Laufe der Geschichte haben dann gottesfürchtige Leiter immer wieder ihr Volk zur Buße und zum Fasten aufgerufen. Eine eindrückliche Begebenheit finden wir auch im Alten Testament, 2. Chronik 20, spannend mal nachzulesen. Übermächtige Heeresmacht bedroht das Volk Juda und der König von Juda, Josaphat, lässt daraufhin für das ganze Volk ein Fasten ausrufen. Und dann greift Gott auf übernatürliche Weise ein. Er vernichtet die Feinde, ohne dass irgendeiner aus dem Volk Juda dafür hätte kämpfen müssen. Krass. Nicht immer so, aber die Geschichte haben wir und das ist total ermutigend. Aber nicht nur damals in der Bibel. Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, rief sein Volk während des amerikanischen Bürgerkrieges zwischen Nord- und Südstaaten zu einem nationalen Fasten- und Gebetstag am 30. April 1863 auf. Und er schrieb dazu: Es ist unsere Pflicht als Nation, genauso wie die jedes Einzelnen, sich der Abhängigkeit der alles beherrschenden Macht Gottes bewusst zu werden, die Sünden und Vergehen in demütiger Traurigkeit zu bekennen und doch mit sicherer Hoffnung darauf, dass echte Reue zu Gnade und Vergebung führt. Es gilt, die erhabene Wahrheit in der Bibel zu erkennen, die durch die Geschichte bewiesen ist, dass nur die Nationen gesegnet sind, deren Gott der Herr ist. Es muss nicht die nationale, internationale Katastrophe sein, es kann auch deine familiäre Krise sein oder eine städtische oder eine lokale Notlage. Und ja, wenn es dazu kommt, dann sollten wir Christen, so denke ich, vor allem eins tun, nämlich beten und helfen, wo es möglich ist. Aber haben wir auch schon mal daran gedacht, in solchen Situationen gerade dann zu fasten? Ein weiteres und letztes finden wir in der Bibel, wann gefastet wurde, nämlich dann, wenn man besondere Durchbrüche, Gottes besonderes Eingreifen oder seine Vollmacht für den Dienst in seinem Reich brauchte. Und dafür gäbe es zig Beispiele in der Kirchengeschichte, in der Bibel. Ich will hier nur ein einziges nennen. Und zwar berichteten uns das Markus und Matthäus in ihrem Evangelien. Da ist Jesus mit drei seiner Jünger unterwegs gewesen, hat sich zurückgezogen auf einen Berg. Krasses Erlebnis, Verklärung Jesu, lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen. Ist spacig, ist wirklich krass. Dem Jesus folgen wir nach und auf diesen Jesus warten wir. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich heute hinaus will, sondern sie kommen wieder vom Berg runter und kommen zu den anderen Jüngern, Menschenmasse, alle sind da aufgeregt am Hin- und Herlaufen. Warum? Da war ein Junge, keine Ahnung wie alt, aber vielleicht 10, 9, keine Ahnung, irgendwie sowas, der von teuflischen Mächten gebunden war und regelmäßig Anfälle hatte, die ihn manchmal ins Feuer warfen und so weiter. Und die Jünger, die hatten versucht, diese Mächte auszutreiben, ihn wieder gesund zu machen. Das ist vorher häufig berichtet, vorher passiert, nachher und so weiter. Jesus hat ihnen auch gesagt, das sollt ihr tun in meinem Namen. Ihr sollt Leute gesund machen, sie von Dämonen befreien und so weiter. Und auch wenn du da vielleicht an diese Sachen nicht glaubst, geh mal nach Afrika und so weiter spätestens, dann glaubst du auch wieder an diese Sachen. Auf jeden Fall, das sollten sie tun. Und sie kommen runter. Und die Leute sagen, ja hier, wir haben das schon deinen Jüngern, den Jungen gebracht und so, und was sind das denn für Pfeifen, die haben das überhaupt nicht hingekriegt. Also steht ein bisschen anders in der Bibel, das sind jetzt meine Worte, aber so ungefähr, ja. Und dann kommt Jesus und sagt so, Leute, wie lange noch? Geht hin, treibt den Dämon aus, macht den Jungen gesund. Später, als er dann mit seinen Jüngern alleine war, die Jünger wussten ganz genau, die wollten sich ja nicht die Blöße geben, da direkt zu fragen, als sie dann alleine waren, sagten, Jesus, warum konnten wir das eigentlich nicht tun? Also, gibt es da eine Erklärung für? Mal abgesehen davon, dass du Jesus bist und wir die Jünger, aber das haben die irgendwie noch nicht so geschnallt. Naja, egal, auf jeden Fall sagt er ihnen, ja, es gibt eine Erklärung dafür, und zwar euer Kleinglaube. Und dann ergänzt er, diese Art von Gebundenheit treibt man nur durch Gebet und es wird in manchen Textstellen auch überliefert, Fasten aus. Was Jesus hier deutlich macht, ist, es geht hier nicht um so einen Ritus, sondern es geht primär um den Glauben, das Vertrauen an Gott, auf Gott, darum geht es. Aber Gebet und eben auch Fasten sind die Ausdrucksform, um den Glauben und das Vertrauen in Gott und seine Möglichkeiten zu stärken. Deswegen die Verknüpfung. Und ich habe mich gefragt, nutzen wir diese Kraftquelle? Wo brauchst du Gottes besonderes Eingreifen in deinem Leben oder im Leben von anderen? Wo? Was hält dich gefangen? Wovon kommst du nicht los? Könnte es sein, dass intensives Gebet und vielleicht auch Fasten etwas ist, was du so noch nie in Erwägung gezogen hast, vielleicht auch noch gar nicht so getan hast? Vielleicht rennst du sofort zu jeder Therapie oder zu den Ärzten, da ist nichts gegen zu sagen. Aber demütig vor Gott zu kommen, intensiv ihn anzuflehen, zu bitten, dass er dir Einsicht schenkt, dass er dir Befreiung gibt, vielleicht mit deinen Geschwistern zusammen, mit deiner Kleingruppe zusammen zu sagen, Leute, betet für mich, fastet mit mir, dass Gott mir Befreiung schenkt. Das ist oft eben keine Option für uns. Warum eigentlich nicht? Vielleicht müssen wir über die Reihenfolge mal nachdenken. Gott ist da, er kann befreien, er will befreien, er hat sogar die Verheißung gemacht, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, aber wir erleben es so oft nicht. Ich habe oft in der letzten Zeit gedacht und ich habe es auch gesagt, dass ich es krass finde, wie verschlossen manche Menschen hier im Osten für das Evangelium sind. Und ich weiß gar nicht, ob ich damit so richtig liege, aber es ist mein subjektiver Eindruck. Und dann habe ich mich bei der Vorbereitung zu dieser Predigt gefragt, ja gut, wenn es so ist, bin ich denn bereit, für diese Menschen intensiv zu beten, nicht nur hin und wieder, wäre schön, sondern intensiv und auch zu fasten und Gottes besonderes Eingreifen zu erbitten? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht so genau, ob ich darauf Bock habe, weil ich esse gerne. Und Fasten ist nicht easy, ist nicht, das macht man mal so. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Punkt mit dem Essen, sondern die eigentliche Frage ist, will ich das wirklich? Wünsche ich mir das wirklich? Ist das wirklich mein Anliegen, für das ich bereit bin, Opfer zu bringen? Ich bin da noch im Prozess. Wie ist das bei dir? Du möchtest, dass deine Kinder mit Gott leben und die scheinen dafür nicht empfänglich? Vielleicht ist es an der Zeit, weniger mit ihnen darüber zu reden und mehr mit Gott. Aber vielleicht ist dir auch so ernst, dass du dafür mal einen Tag fasten willst. Toni hat es eben schon gesagt, an diesem Wochenende blicken wir als deutsches Volk dankbar zurück auf 30 Jahre deutsche Einheit, eine friedliche Revolution. Wann kam das in der Menschheitsgeschichte schon mal vor? Selten, also kann man bestimmt zählen. Wir haben es erlebt, vor 30 Jahren hat, und davon bin ich überzeugt, Gott in unserem Volk besonders eingegriffen. Komplett unverdient, aus Gnade. Ohne Gewalt, ohne Krieg ist das geschehen, was keiner für möglich gehalten hat. Ich habe mal einen Menschen getroffen aus Leipzig, der damals bei diesen Demonstrationen mit dabei gewesen war. Der hat mir erzählt, okay, als wir hier lang gingen, oben auf den Hochhäusern waren überall Scharfschützen positioniert. Ein Funk hätte gereicht und das Ganze wäre eskaliert. Ist es aber nicht. Warum? Könnte es sein, dass das die Frucht von vielen Gebeten, verborgenen Gebeten von Menschen war, die vielleicht sogar auch gefastet haben? Wer weiß es? Wir werden es irgendwann mal erfahren. Heute feiern wir auch Erntedankfest. Und wir haben total viel Grund, Gott dankbar zu sein für sein Versorgen. Nicht nur mit so Lebensmitteln, wie wir sie da schön sehen, sondern auch mit den verarbeiteten Produkten und all dem, was so uns ausmacht, ne? Wohlstand, wir leben im Wohlstand. Aber dieser Zustand wird oft selbstverständlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Fast so nach dem Motto, wir haben Recht darauf. Und da kann fast manchmal auch eine Hilfe sein, wieder neu dankbar zu werden. Ihr glaubt gar nicht, wie genial eine Stulle Brot mit Butter schmeckt, wenn man gefastet hat. Es ist super, braucht man nichts mehr. Aber so dankbar wir Gott auch für sein Versorgen mit Essen, mit Trinken und mit all dem, was wir so zum Leben brauchen und haben, so dankbar wir ihm auch dafür sein sollen und sind, eins sollten wir nie vergessen. Und ich glaube, das ist das Zentrum. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das sagt die Bibel. Und es ist bezeichnend, Jesus hat genau diesen Bibelvers zitiert, und zwar als er am Ende einer 40-tägigen Fastenzeit war. Länger geht es meistens nicht, also dann ist Ende irgendwann, da muss man abbrechen. Und er hatte Hunger, logischerweise am Ende dieser Zeit. Und in diesem Moment kommt der Teufel zu ihm, versucht ihn und sagt, mach dir doch selber Brot, du bist doch Gott, wo ist denn das Problem? Kannst du doch mal eben Schnips machen und ein bisschen Brot herbeizaubern, ein bisschen hungerlos und dann kannst du ja gerne weitermachen in deinem Messias sein. Aber Jesus wusste ganz genau, es geht im Leben um viel, viel mehr als nur um Essen und Trinken oder mal eben seine körperlichen Bedürfnisse zu stillen. Es geht um Gott und um seine Wegweisung. Und er nahm diese Versuchung eben nicht an, sich selbst zu versorgen, sondern er vertraute selbst am Ende der 40 Tage, wo nicht mehr viel Zeit war, um sozusagen lebend aus dieser Sache rauszukommen, dem Versorgen seines Vaters im Himmel, dass er ihn zur rechten Zeit mit dem versorgt, was er zum Leben braucht. Warum? Weil Jesus wusste, er selber ist das Wort Gottes, das aus Gottes Mund kommt. Er ist das Brot des Lebens, das vom Vater im Himmel kommt und das uns Menschen, uns ewiges Leben gibt. Durch sein Verzicht, durch sein Fasten werden wir satt. Von ihm und durch ihn leben wir. Und er ist das Geschenk Gottes, für das wir vor allem dankbar sein sollten. Es geht um ihn, auch und gerade beim Fasten. Denn die Sehnsucht nach ihm soll der Motor für unser Beten und Fasten sein. Ihn wollen wir immer mehr erkennen und ihm gleich werden. Darum geht's. Nicht die Menschen dabei im Blick zu haben, sondern Jesus. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ja so praktische Sachen an die Hand gibst, auch wenn uns das vielleicht nicht so geläufig ist. Möchte ich doch bitten, dass wir die Fülle, die du uns gegeben hast, auch an Ausdrucksformen wiederentdecken. Nicht, damit wir irgendwie uns als besonders toll hinstellen könnten oder was weiß ich was. Nein, Herr, als Möglichkeiten, dich mehr zu suchen, dich mehr zu erkennen, dich mehr in unserem Leben zu haben, dich mehr zu erleben. Ich danke dir dafür, dass du uns so viel Reichtum geschenkt hast, den wir entdecken dürfen. Hilf uns, dass wir es in der richtigen Art und Weise entdecken und vor allen Dingen, dass wir dich mehr erkennen und dir ähnlicher werden. Amen.